einen wunderschönen Abend zu einem Gespräch, auf das ich mich sehr, sehr freue. Ich habe Marlene Engelhorn schönerweise im Hotel zur Post kennengelernt, im Rahmen des GlobeArt Festivals, wo sie am Tag darauf mit Renata Schmidt-Kunz ein Gespräch hatte für Ö1, das mich sehr, sehr bewegt hat, das mich sehr berührt hat, das mich irgendwie jetzt von den Thematiken her nicht loslässt. Und darum freue ich mich, dass Sie hier sind. Marlene Engelhorn.
Danke für die Einladung.
Ich habe vorhin gesagt oder gefragt, werden Ihnen eigentlich immer die gleichen Fragen gestellt und nervt Sie das? Damit möchte ich eröffnen, weil ich glaube, viele der Fragen, die ich heute stelle, hat Renata Schmidt-Kunz gestellt.
Das ist tatsächlich so. Ganz viele Fragen kenne ich schon, wenn ich sie das erste Mal von einer Person höre, die ich zum ersten Mal sehe oder mit der ich spreche. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Also zunächst habe ich mir gedacht, ich könnte jetzt mich genervt fühlen. Und dann habe ich mir gedacht, die kommen wieder, weil es einen Grund gibt. Diese Fragen scheinen irgendwie alle zu beschäftigen. Umso wichtiger ist es, sie regelmäßig zu beantworten und nicht zu sagen, es gibt eine Antwort und Punkt, sondern sich immer wieder auseinanderzusetzen mit derselben Frage, führt dazu, dass man sie präzise beantworten kann, gemeinschaftlich beantworten kann. Ich glaube, insofern ist es eigentlich gut, dass ich immer wieder die gleichen Fragen höre.
Bin ich gespannt, was neu ist und was Ihnen vertraut ist. Ich weiß nicht, ist nicht bei Ihrer Generation, ich wäre so gerne Millionär, dieser Popsong-Titel, werden Sie vielleicht auch inflationär gehört haben oder auch nicht. Aber es ist so, auch wie ich mir gedacht habe, wie viele Leute kommen heute, wie kündigen wir das an, habe ich auch viele Schlagzeilen vor mir gehabt, die alle sehr reißerisch waren. Die Millionenerbin hätte uns vielleicht 10 Leute mehr beschert. Ich wollte sehr bewusst die Marlene Engelhorn einladen, die natürlich eine Geschichte hat, und ich möchte gerne sehr persönlich mit Ihnen anfangen. Wer sind Sie?
Hallo, ich bin Marlene Engelhorn. Ich werde heuer 30, darauf freue ich mich wahnsinnig, der nächste große Nummernwechsel. Ich studiere in einem Bummelverfahren Germanistik und habe im Rahmen einer angekündigten Erbschaft einen, sagen wir mal, das war so ein Moment des Beschleunigens von vielen Überlegungen zum Thema Gerechtigkeit, weil davor habe ich mir viel auf meine Haltung eingebildet, so was so politisch gerecht ist, war sehr bequem. Und dann kommt das und dann muss man halt konsequent sein oder aber sich als Heuchler entlarvt sehen. Und seitdem bin ich dabei, darüber nachzudenken, was das heißt, wenn Menschen Geld erben einfach so. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt mich vor allem dafür einsetze, dass wir Steuergerechtigkeit brauchen, die wir nicht haben, damit es nicht passieren kann, dass Menschen in eine Vormachtstellung hineingeboren werden. Wir haben das eigentlich abgeschafft mit dem Adel, dass Menschen durch die Geburt herrschen dürfen. Aber mit der Geburt in Geldverhältnisse, wie mein Geldverhältnis ausschaut, auf diese Art und Weise ermächtigen wir trotzdem noch Menschen zur Herrschaft, einfach nur, weil sie den richtigen Nachnamen haben. Und darüber muss man sich unterhalten als Gesellschaft, weil das ist nicht was, was eine Einzelperson auflösen kann. Das müssen wir strukturell auflösen. Und Steuergerechtigkeit kann dabei helfen. So. Das ist so mein persönlicher Zugang zu diesem Thema. Ich habe mir gedacht, ja, das uninteressanteste Thema für viele, die ich kenne, Steuern, das mache ich.
Wir haben auch einen ehemaligen Steuerberater hier bei uns. Er wird vielleicht dann auch entsprechende Fragen, oder er wird Interesse zu den Steuern haben.
Ich würde mich als Laie entlarven.
Ja, aber das ist ja wunderbar, weil oft haben ja die Laien den Profis was zu sagen. Und das ist ja auf dieses Gespräch Hans. Hannes, ich freue mich drauf. Im Kennenlernen haben Sie eine Geschichte erzählt, die ich fast so ein Initialerlebnis irgendwie empfunden habe, so wie Sie es erzählt haben, nämlich, dass Sie in der Schule, wo Sie waren, irgendwie einer Mitschülerin gesagt hat, aber dann frag doch deinen Anwalt. Können Sie sich erinnern? Wollen Sie darüber erzählen?
Ja, sicher. Also das ist Ein großes Problem, das ich sehe, wenn man sich innerhalb einer gewissen Blase bewegt, unabhängig davon, welche das jetzt ist, sind die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten. Das, was irgendwie alle teilen, worüber man nicht sprechen muss, weswegen man darüber nicht spricht, das kann problematisch sein, wenn diese Blase strukturell in der Machtposition steht. So, und um jetzt das Abstrakte runterzubrechen, für mich war selbstverständlich, dass man in einem großen Haus wohnt, dass Geld keine Frage ist von habe ich, sondern von wofür will ich es denn ausgeben. Es ist immer da, deswegen muss man darüber nicht nachdenken. Und es gibt immer jemanden, der irgendetwas für einen richtet. Man muss nur anrufen. Also man braucht ein Telefonbuch. Das ist nicht selbstverständlich. Und drauf zu kommen, dass es nicht selbstverständlich ist, geht nicht, wenn ich nur innerhalb meiner Bubble, meiner Blase bin und die Menschen, die mir begegnen, die gleiche Selbstverständlichkeit teilen. So, ja, also ich habe letztens mit meinem Anwalt geredet, das war mega mühsam, ja, und meinem auch. Sie kommen dann nicht dahinter, dass es Menschen gibt, die sich das nicht leisten können, einfach so einen Anwalt anzurufen, weil sie ein Vertragsproblem haben. Und dann ist es ein Freundschaftsdienst. Und das kam in dieser Schule, also in dieser Schulsituation auf. Das, also war schon im Gymnasium, aber allein, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass das normal sein könnte, liegt daran, dass es mir nie gezeigt wurde, dass es nicht normal ist. Und wenn diese Realität mein Weltbild bestimmt, dann ist das schwierig, weil es nicht mit der Realität von was 99% der Menschen zusammengeht, oder sagen wir 90%, ein bisschen großzügiger. 90% der Menschen können nicht einfach einen Anwalt anrufen, das ist ein Freundschaftsdienst. Diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten muss man besprechen.
Gehen wir vielleicht nochmals ganz kurz auch zur Familie, weil ich sie zwar kennengelernt habe, auch fast ein großes Wort, musste ich dann trotzdem ein bisschen, oder habe ich nachgegoogelt, wer sind Sie, wie sind Sie aufgewachsen. Sie haben zwar auch ein bisschen darüber erzählt, aber wie geborgen fühlten Sie sich in Ihrer Familie, in Ihrer Selbstverständnis, diesem Selbstverständnis, auch das Geld, wie Sie sagen, keine Rolle spielte, also nicht wie bekomme ich es, sondern wie gibt man es aus, weil das eben diese Blase war. Und was war der Moment Ihres Bruches, also oder der gedankliche Schalter, sich einfach mit sich diesen Fragestellungen neu zu stellen?
Das klingt jetzt zunächst etwas schräg, weil überreiche Familien sind in der Regel ganz banal Familien, ganz grundsätzlich so von wegen, ob man sich geborgen fühlt oder nicht, wird zwar durch Geld finanziert, ist aber nicht immer unbedingt nur daran geknüpft. Da gibt es genau den gleichen Blödsinn, den es überall anders auch gibt. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, wie wichtig dieser finanzielle Aspekt ist, weil dadurch sehr viele Sorgen flachfallen, die andere Familienalltage permanent begleiten. Selbstverständlich, geborgen, sicher, wunderbar. Ich habe mich gut gefühlt in meiner Familie. Großes Haus, auch feiner Kindergarten, gute Schule, alles wunderbar. Da rauszukommen ist nicht ein Moment von einem Schalter, zumindest für mich nicht, sondern eine prozesshafte Geschichte. Also ich sage so gerne den Satz. Der Groschen fällt, aber er fällt durch Sirup. Also ich habe den schon so oft gesagt, deswegen. Und zwar, weil ich erst durch den regelmäßigen Austausch mit Menschen, die das ganz anders erleben als ich, also die Beziehung zu Geld, zu Vermögen und zu Macht, erst durch diesen Austausch komme ich dahin, mein Weltbild zu hinterfragen und zu überlegen, wie viel setze ich voraus, das nicht vorausgesetzt werden kann. Und das zeigt sich besonders in Situationen, also die Universität hat mir geholfen, weil ich bin an der Uni Wien, öffentliche Universität, keine Privatuni, wo man sich den Eintritt leisten muss. Das vergessen viele, diese Elite-Universitäten, deren Auswahlkriterium hat mit Exzellenz nichts zu tun, sondern mit dem Konto. Kann man sich Oxford leisten? Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob man die Eintrittsbedingungen bezüglich Noten und so schafft. Aber wenn ich es mir nicht leisten kann, ist es egal. Und dann komme ich an den Punkt, wo ich mit anderen Studierenden mir die Frage stelle, ich weiß nicht, was ich machen soll, so mit meinem Leben, was ich machen will, wer ich sein will, Arbeit, weiß der Kuckuck. Nur ich gehe mit der Selbstverständlichkeit rein, weil ich Geld habe, egal wofür. Und mein Gegenüber geht mit einer anderen Selbstverständlichkeit rein, ganz oft mit der, weil ich sonst kein Geld habe, egal wofür. Das heißt, wir besprechen gar nicht, was ich machen kann oder soll. Wir besprechen eigentlich aneinander vorbei, was überhaupt möglich ist, weil wir unterschiedliche Lebensrealitäten voraussetzen.
Jetzt sind diese unterschiedlichen Lebensrealitäten, die Sie gesagt haben, Sie haben vorhin auch einen Begriff eingewoben in Ihrer Antwort, der sehr eindeutig mit Geld zu tun hat oder auch mit Vermögen zu tun hat, nämlich Macht. Wie definieren Sie das Verhältnis Geld und Macht? Sie haben jetzt sehr viel über Geld nachgedacht in den letzten Monaten. Vorhin auch den schönen Satz gesagt, wer Geld hat, muss nicht darüber nachdenken. Jetzt haben Sie mal über Geld nachgedacht. Aber das Verhältnis aus Ihrer Sicht und auch aus Ihrer Lebensrealität und aus Ihrem Erleben, Geld und Macht.
Ich glaube, wichtig ist die Unterscheidung der individuellen und der strukturellen Ebene. Individuell muss ich nicht das größte Vermögen besitzen, um mit Geld Macht ausüben zu können. Ich meine, das ist ein plakatives Beispiel von einer Serie, die ich nie gesehen habe, die Lindenstraße. Im deutschen Fernsehen ist das ewig gelaufen, inzwischen abgesetzt, keine Ahnung, Familie Beimer erlebt ganz viele Abenteuer. Anscheinend die allererste Folge, Herr Beimer kommt nach Hause und knallt seiner Frau das Haushaltsgeld hin. Es gibt einen Streit darum, wie dieses Haushaltsgeld ausgegeben wird, wie viel sie braucht, um haushalten zu können. Er ist derjenige, der das Geld hat und er hat deswegen die Macht in der Beziehung, zumindest in diesem Kontext. Es gibt nicht immer nur eine einzige Machtversion, aber das ist eine sehr wichtige, weil das die Versorgung auch betrifft. Es muss das nicht unglaublich viel Geld gewesen sein, um trotzdem mit Macht verbunden zu sein und damit, dass er sich nicht mit ihr hinsetzt und bespricht, wie können wir diesen Haushalt auf die Reihe kriegen, sodass das, was ich verdiene und das, was du damit für den Haushalt machst, auf einen Nenner kommt, wo wir uns treffen, wo das passt. Sondern er will diese Beziehungsarbeit nicht leisten, er will aber das Beziehungsergebnis zu seinen Gunsten haben. Und das kriegt er nicht und deswegen ist er sauer und deswegen diese Geste. Das ist eine Laienanalyse, aber das ist die individuelle Ebene von Macht und Geld. Strukturell ist es schwieriger. Und so wie ich es verstehe, in einer Welt, in der wir alles durch Finanzen regeln können, oder fast alles. Also ich kann ja fast alles mit Geld kaufen. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich mit Geld nicht kaufen kann. Und das ist eine ehrliche Beziehung. Das geht nicht, weil Freundschaft pfeift auf Millionen. Das ist völlig wurscht. Ehrliche Freundschaft hat nichts mit dem Konto zu tun. Das heißt nicht, dass Geld nicht eine Rolle spielen kann in der Art und Weise, wie Freundschaft funktioniert, wer wen worauf einlädt und so weiter. Und es kann da zu Spannungen kommen. Man muss darüber sprechen. Aber auf der strukturellen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, bedeutet die Möglichkeit, mit Geld etwas zu machen, also Vermögen, ich vermag dies und jenes zu tun, das bedeutet Macht. Weil es ist das Leben im Konjunktiv. Ich bin da nicht mehr, ich komme aus der Sprachwissenschaft, im Indikativ, so sind die Dinge, sondern im Konjunktiv, so könnten sie sein, wenn ich wollte. Aber das muss man sich leisten können. Für Menschen, wo das ein stetes Einkommen-Ausgaben-Verhältnis ist, besteht dieser Spielraum nicht. Für Menschen, die auf großem Vermögen sitzen, besteht fast nur noch dieser Spielraum. Alles andere ist irrelevant geworden. Jetzt kann ich mir einkaufen, Einfluss auf Politik, auf Wirtschaft, auf Medien und aufs Recht. Auf die Regeln, die unser Miteinander gestalten. Und dafür braucht es Geld. Also ein gutes Beispiel ist, das habe ich aus dem Buch Der Code des Kapitals von Katharina Pistor, wo sie den Fall erzählt von Eli Lilly, Pharmaunternehmen, die Kanada vor ein Schiedsgericht gezerrt haben mit einer Forderung von 500 Millionen Schadenersatz, weil sie ein Medikament ein bisschen verändert haben und wollten ein Patent anmelden. Und Kanada hat gesagt, na, es reicht nicht für Patent. Und sie haben sich gedacht, okay, öffentliches Recht, wirklich mühsam, wir machen das privatrechtlich. Und dann wird ein privates Interesse durch die Finanzstärke befähigt, öffentliches Recht und öffentliche Interessen herumzuschubsen. Und es hat 2 Jahre gebraucht, bis das Schiedsgericht entschieden hat, dass das so nicht geht. 2 Jahre. Obwohl das Patentrecht recht klar ist. Und es ging mitunter darum, einen Vergleich erzwingen zu wollen mit dieser unglaublich horrenden Forderung von 500 Millionen Dollar. Weil sie wussten, Kanada wird das nicht einfach so mal stemmen können. Ein Land wird nicht einfach so mal ein Finanzinteresse eines privaten Akteurs stemmen können. Geld ist Macht. Geld regelt Beziehungen, ohne sie zu führen.
Jetzt sagen Sie auch, man kann sich Einfluss kaufen. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, es war eher in der kleinen Runde, haben Sie auch von einer Verwandtschaft erzählt, ich hoffe jetzt keine Anekdote zu erzählen, die sich zurechtgelegt hat in meinem Kopf, aber wo, glaube ich, einem Verwandten von Ihnen eine Straße gestört hat und er einfach es sich leisten konnte, dass ihn diese Straße bald nicht mehr stört.
Das ist, ich finde es sehr schön, wie Sie daraus eine Geschichte machen. Tatsächlich war das einfach ein Streit, den ich mit einer Person in der Familie hatte zum Thema Vermögensbesteuerung. Im weitesten Sinne, also nicht nur die Vermögenssteuer, sondern auch Erbschafts-, Schenkungs-, Kapitalertrags-, alles Mögliche. Und es ging darum, ja, wenn die öffentliche Kasse gut durchfinanziert ist oder so, dann können die ja machen mit diesem Geld, was sie wollen. Was das Prinzip von Geld ist, wenn es einem gehört. Ja, ich kann niemandem, der Geld hat, sagen, wie er sein Geld zu verwenden hat. An und für sich. Eigentlich nicht, weil Eigentum, oder? Und da haben wir uns gestritten. Es war so, ja, dann kriege ich eine Straße hingebaut und es war als Beispiel gemeint, die ich nicht will. Und ich denke mir, diesen Satz muss man sich leisten können, oder? Schwierig.
Schwierig. Wenn man auch selbst auf unserer also auf unseren Social Media Kanälen schaut, wie wir nochmal gepostet haben, dass sie kommen, werden sie schon gewohnt sein. Wir werden später auch noch kurz darauf zu sprechen kommen. Kommen ja manchmal recht despektierliche Antworten mit, na gut, soll sie halt ihr Geld, wenn sie es nicht will, einfach spenden. Und das ist ja alles eine reine Eitelkeit. Man sollte ihnen vielleicht zuhören. Warum nicht? Spenden, und das ist jetzt die Frage. Ich habe auch durch das Ihnen zuhören zum ersten Mal den Begriff Steuer in seinem Wortsinn erkannt, das Steuern, Steuern. Und Sie haben sich ja sehr bewusst, auch wie Sie eben erfahren haben, dass Sie ein großes Erbe antreten werden, dagegen entschieden, dieses Geld zu spenden, sondern Sie kämpfen dafür, dass sie Steuern zahlen können. Mit dem für mich sehr schönen Satz, ich werde gerne besteuert, weil ich kann es mir leisten. Warum wollen Sie nicht spenden, sondern warum wollen Sie Steuern zahlen?
Ich glaube, beim Spenden oder bei diesen Kommentaren geht es zunächst einmal um den Wunsch, ein Problem mit einer einfachen Lösung wegzuwischen. Klickpolitik. Wir können ein strukturelles Problem nicht mit individuellen Taten lösen. Und was das Spenden angeht, muss man wirklich vorsichtig sein, weil wenn man sich es genauer anschaut, und ich habe jetzt über ein Jahr mich sehr intensiv damit befasst, wie die Philanthropie so ausschaut. In der Regel ist das interessensgetrieben von den Menschen, die Geld haben. Die gehen dann mit ihren Scheuklappen, mit ihren, weil sie in ihrer Blase groß sind, die Selbstverständlichkeiten, die Privilegien-Scheuklappen, auf die Welt zu. Die meinen das gut. Das ist das beste Gewissen, das in der Regel. Also es gibt schon auch Konstruktionen, wo Stiftungen nur deshalb existieren, weil man dort Kapital sehr schön parken kann und vor der Steuer verschieben kann. Die wissen aber jetzt nicht unbedingt, was gut ist für die Welt und was nicht. Und strukturelle Lösungen sollten strukturell erarbeitet werden. Und wir haben demokratische Strukturen genau deswegen, weil sie alle betreffen, müssen alle einbezogen werden. Unser Parlament ist nicht so repräsentativ, wie es sein müsste, um diese Aufgabe wirklich leisten zu können. Wir haben zum Beispiel nur einen Arbeiter, wenn ich mich nicht ganz irre, oder zwei vielleicht, im Parlament. Aber jeder vierte beschäftigte Mensch in Österreich ist Arbeiter oder Arbeiterin. Hat mit Repräsentation nichts zu tun. Deren Interessen sind aber wichtig. Die zählen wirklich, das ist ein Viertel der Bevölkerung. Der beschäftigten Bevölkerung, Entschuldigung. So. Jetzt zwei Zahlen, die mich ein bisschen fertig machen. Hoffentlich vergesse ich die eine nicht, während ich von der anderen rede. Und die eine kommt von einem Essay, den Harari für die Zeit geschrieben hat. Und da nimmt er ganz viele Modelle, die errechnen, um die Klimakrise zu bewältigen, braucht es so und so viel Prozent des BIP. Und diese ganzen unterschiedlichen Modelle, die es gibt, die versuchen, diese Zahl festzunageln, sind sich in einem Punkt einig. Es ist weniger als 10% des internationalen BIP, die wir brauchen, um mit gezielten Investitionen die Klimakrise zu bewältigen. Die meisten Modelle pendeln sich bei 2% ein. Es ist also leistbar, weil es gibt Privatvermögen, die das alleine leisten könnten. Jetzt ist die Frage, warum retten diese Menschen nicht die Welt? Warum nicht? Warum beharren wir auf dem Batman-Mythos? Batman geht auf die Straße, anonymisiert in einem Kostüm, bedroht Menschen mit Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Mord, statt sein Wayne-Imperium aufzulösen und Gotham die strukturellen öffentlichen Gelder zur Verfügung zu stellen, damit die Polizei und der Rechtsstaat, deren Aufgabe es ist, Sicherheit zu gewährleisten und Recht durchzusetzen, in der Lage sind, deren Verbrechensprobleme in den Griff zu kriegen. Jeder andere Mensch ist ein Mörder oder ein freiheitsberaubender Mensch oder wie auch immer ein Verbrecher auf jeden Fall. Aber Batman ist ein Held. Warum? Weil er reich ist. Das kann so nicht sein. Die reichen Menschen könnten es aus der Portokasse zahlen. Eigentlich. Und da meine ich die richtig, richtig horrenden Vermögen. Und dann gibt es Chuck Collins, der ein Trust Fund Kid im weitesten Sinne in den USA ist und ein Vermögensforscher und sehr, sehr kritisch ist. Und der sagt, in Wealth Hoarders, also Vermögenshorter, dass Milliardäre Millionen dafür zahlen, um Billionen und Trillionen zu verstecken. Und er legt etwas offen, was viele Menschen, mit denen ich spreche, nicht kennen, nämlich Strukturen auch von Family Offices, das Familienbüro. Und im Familienbüro, da gibt es die Single Family Offices und die Multi Family Offices. Single Family Offices verwalten das Vermögen einer einzigen Familie. Und da reden wir tatsächlich von Billionen zum Teil. Das ist mega anonym. Kein Mensch weiß Bescheid. Das ist unglaublich komplex. Und diese Menschen schupfen den ganzen Tag Zahlen, um aus Geld mehr Geld zu machen, weil ab einem gewissen Punkt kann man es nicht mehr verkonsumieren, so sehr man sich anstrengt. Beziehungsweise man kann schon, indem man die Welt einkauft, die ganze Welt. Wenn denen jetzt langweilig wird, beginnen die zu spekulieren am Finanzmarkt. Die können mit ihrem eigenen Spekulationsverhalten eine Finanzkrise auslösen. So viel Macht ist dort gebündelt. Es ist wahnsinnig schwer, an die Informationen zu kommen, weil es auf Selbstaufkunft meistens beruht, dass man irgendwelche Vermögensinformationen kriegt. So, ich bin sehr abgeschweift, ich neige wahnsinnig zum Abschweifen. Und habe die andere Zahl vergessen.
Sie wird wieder einfallen.
Aber darum steuern.
Ja, genau. Aber ich wollte es jetzt einfach auf Sie persönlich jetzt einfach nochmals runterbrechen, weil wenn Sie Billionen sagen, ist es ja, wird man einem ja schwindelig und es ist so abstrakt, dass ich ja damit gar nichts anfangen kann.
Ich auch nicht, wissen Sie, das ist ja der Witz. Ich bin ja nicht in die Finanzkompetenz reingeboren. Mein Gehirn ist genauso finanzinkompetent wie jedes andere stinknormale Gehirn auch. Also ich muss das auch erst lernen, wie man diese Zahlen irgendwie sich vorstellt. Und naja.
Aber was finden Sie jetzt, also jetzt, Sie haben die Philanthropie, obwohl es Sie Ihnen gute Absichten unterstellen?
Den meisten. Aber nur weil ich es möchte. Ich glaube, ganz viele haben schon die Absicht, strukturell Macht auszuüben. Nicht, weil sie denken, sie wollen andere missbrauchen oder unterdrücken, sondern weil sie sich ernsthaft einbilden, sie könnten und wüssten es besser.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie die Spenden deshalb skeptisch, weil plötzlich man sagt, das ist mein Weltbild und das möchte ich auch mit diesen Spenden einfach vorantreiben.
Ja, schauen Sie sich an, wo Spendengelder hinfließen. Es gibt entweder die Möglichkeit, dass sie Charity haben, wo es ein Etikettenschwindel ist, wo man im Prinzip sagt, dadurch, dass ich Geld irgendwo hingebe und mir eine Plakette drauf machen lasse, sage ich, ich bin ja der große Gönner. Gerade in Einrichtungen, die öffentlich finanziert werden sollten, zum Beispiel im Kulturbereich, ist das sehr, sehr, sehr beliebt. Menschen mögen ein Museum total gerne und dann spenden sie dem einen Flügel. Also jetzt nicht das Klavier, sondern ein Teil des Gebäudes. Und da kommt dann der Name dieser Person drauf. Warum? Warum wird das nicht öffentlich finanziert? Weil die Gemeinschaft entschieden hat, Kultur ist uns wichtig und wir wollen dieses Angebot für alle zugänglich machen. Deswegen finanzieren wir es gut aus und deswegen machen wir es vielleicht so wie in England ohne Eintrittspreise, zumindest für die Dauerausstellung. Das ist das eine. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man die Aufgaben des Sozialstaats übernimmt. Was absurd ist, wofür haben wir den Sozialstaat? Um ohne zu werten, alle Menschen aufzufangen. Wenn jetzt aber Private das machen, dann werten die vorher in einer ganz anderen Art und Weise und machen sich aber gleichzeitig für den dann schlanken Staat, der eigentlich ein ausgehungerter Staat ist, das ist nicht dasselbe, machen sich unentbehrlich.
Erklären Sie das, was ist nicht dasselbe zwischen dem schlanken und ausgehungerten Staat in Ihren Augen oder in Ihrer Idee?
Die Idee des schlanken Staats ist eigentlich nur gekoppelt an unser Schönheitsideal. Ja. Jeder will gern schlank sein. Nicht jeder, aber die meisten. Weil das unser Schönheitsideal ist. Niemand ist gern ausgehungert. Aber das ist das, was eigentlich passiert, wenn man dem Staat, der ein Verwaltungsapparat ist, die Ressourcen streicht. Weil man sie einspart. Wofür genau nochmal? Und weil wir sie nicht haben. Das ist ja ein Unfug. Die kommen ja aus den Steuern und offensichtlich liegt unglaublich viel Vermögen rum, das nicht besteuert ist. Das wartet ja nur darauf, beizutragen. Und weil es aus der Gemeinschaft gekommen ist und aus der Gesellschaft. Wir wirtschaften arbeitsteilig. Alexandria Ocasio-Cortez hat gesagt, jeder Milliardärin ist ein Versagen der Politik. Und da geht es im Prinzip nur darum zu sagen, es ist strukturell verknüpft, wenn wir arbeitsteilig wirtschaften, brauchen tatsächlich Unternehmen immer ArbeiterInnen. Aber Menschen, die arbeiten, brauchen nicht unbedingt Unternehmen, die Gewinne einfach abschöpfen und in Dividenden ausschütten. Es wird aber andersrum erzählt. So, jetzt haben wir eine arbeitsteilige Wirtschaft, das heißt, Unternehmen profitieren davon, dass Menschen Arbeit brauchen und arbeiten wollen und gut arbeiten können. Arbeitende Menschen profitieren davon, dass sie irgendwo arbeiten können. Wunderbar. Man kann auch Sozialpartnerschaft sagen. Warum werden die Gewinne weg abgeschöpft ins Private und nicht in die Steuern, damit das ganze System rund läuft? Ist es einfach? Nö, natürlich ist es nicht einfach. Aber es ist machbar und es ist wichtig, weil dann gibt es keinen ausgehungerten Staat, sondern einen, der gut durchfinanziert ist, wo die Verwaltung funktioniert.
Wo eben die Demokratie steuert. Also ich fand auch den Satz von Ihnen sehr schön, wo Sie gesagt haben, ich habe offenbar aufgrund meines Erbes mehr Geld, aber habe bei der Wahl auch nur eine Stimme. Also sprich, auch wenn Sie das Parlament vorhin angesprochen haben, dass das nicht so divers ist, wie es sein müsste, wenn es ein Spiegel der Gesellschaft ist, ist es ja auch erst recht absurd, wie sehr man sich auch recht richten kann, obwohl man nur eine Stimme hat am Wahlsonntag. Das fand ich auch ein sehr markantes Bild, das Sie gesagt haben. Wie wir vorhin hinten geplaudert haben, haben Sie auch gesagt, es gibt so etwas wie eine klare Linie, eine Armutsgrenze, alles darunter ist Armut. Aber es gibt keine Reichtumsgrenze. Wenn es die geben würde, könnte das Vermögen oder das Geld oder der Besitz eine Spur meandern, sich bewegen. Braucht es diese Grenze nach oben?
Ich glaube, sie wäre hilfreich, um zu verstehen, dass wenn wir ein zu wenig haben, Armut, mit einem zu viel in ein Verhältnis setzen wollen. Wir haben aber keine offizielle Grenze, wo es zu viel ist. Reichtum ist eine Vergleichskategorie. Reichtum an und für sich ist irrelevant. Ich bin nicht reich, wenn ich herumlaufe mit einem Batzen Geld, sondern ich bin nur reich, wenn ich herumlaufe mit einem Batzen Geld, während ein anderer Mensch herumläuft ohne Batzen Geld. Oder Bertolt Brecht, der das viel besser sagt, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ganz einfach auch, wenn wir eine endliche Menge an Ressourcen haben und wir die nicht gerecht verteilen, erst dann entsteht Reichtum an Ressourcen. Weil ansonsten hätte ja jeder circa gleich viel und dann wäre es wurscht. Ist es aber nicht. Und ich glaube, zu überlegen, ab welchem Moment Wohlstand zu Überreichtum wird, ist wichtig, weil es hilft zu beschreiben, ab wann Geld zu Vermögen und zu Macht wird und allein durch seine Potenzialität, durch die Möglichkeit, etwas damit zu machen, außer die eigene Versorgung zu decken, allein dadurch schon politisch wird plötzlich in einer Art und Weise, die problematisch ist. Und ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, die jetzt einfach zu ziehen, sondern viel wichtiger, darüber zu sprechen und zu schauen, was es bedeutet. Weil wenn das strukturell verknüpft ist, was ich auf jeden Fall behaupte und nicht nur ich. Zu viel und zu wenig sind verknüpft. Dann müssen wir das zu viel definieren. Weil sonst wissen wir nicht, worüber wir reden. Und wir haben eine ganz furchtbar schlechte Datenlage, was das zu viel angeht. Beziehungsweise, wenn wir mal genauere Daten kriegen, dann sehen wir, wie schlimm es wirklich ist. Wie jetzt auch von der Österreichischen Nationalbank erhoben und errechnet, 1% der Menschen in Österreich, sind ca. 40.000 Haushalte, besitzen die Hälfte von allem, was es in Österreich gibt. 50% besitzen keine 3% und haben vielleicht auch Schulden.
Wiederholen Sie das bitte nochmal, dass man...
1% der österreichischen Bevölkerung, ca. 40.000 Haushalte, besitzt die Hälfte von allem, was es in Österreich an Vermögen gibt. Und 50%, also die Hälfte von allen Menschen in Österreich, besitzt keine 3% oder hat auch noch Schulden. Wenn Sie das mit dem Kuchenbeispiel, weil das ist ein bisschen anfassbarer, nehmen und Sie bringen einen Kuchen mit zu einer Feier mit 10 Leuten, bekommt ein Mensch 6 Stück. 6 Stück Kuchen für einen Menschen. 5 Menschen dürfen sich Brösel teilen oder müssen sogar noch ein bisschen extra Kuchen mitnehmen. Und nicht, weil sie den dann essen dürfen.
Ist dieser Satz, was Sie vorher gerade gesagt haben, nämlich dass die eigene Versorgung zu sichern, ist das eine Ihrer Leitlinien, die Sie natürlich auch relativ, also wie Sie vorhin auch gesagt haben, ist natürlich auch aus einer Sicherheit, aus einer Bequemlichkeit herausgesprochen, aber ist das eine der Benchmarks, die für Ihre soziale oder für die Ideen, für die Sie streiten, es, bei Ihnen muss man ja aufpassen, dass man in Ihrer Genauigkeit der Sprache, dass man nicht sagt, für Ihre soziale Idee, weil Sie ja nicht sagen, das ist nicht meine soziale Idee, sondern für die sozialen Ideen, die Sie begeistern, ist das eine der Leitlinien, an der Sie sich entlang handeln wollen?
Ja, die Frage lautet, wie viel ist genug? Ich glaube, dass diese Frage jeder Mensch beantworten kann. Und jeder Mensch wird sie unterschiedlich beantworten und das wird sich auch niemals bei einer Antwort bewenden lassen. Das verändert sich ja mit der Zeit auch, wie viel man braucht. Ich glaube, es ist wichtig zu schauen, wie kann man dafür sorgen, dass man das absolute Minimum gut strukturell absichern kann und decken kann. Zum Beispiel durch ein gut durchfinanziertes sozialstaatliches Netz. Und dass man schaut, okay, wo beginnt meine Versorgung irrelevant zu werden und nur noch die Potenzialität von Geld relevant zu werden, wo beginnt es zu Vermögen zu werden, das zu besprechen dann im gleichen Atemzug.
Was ist für Sie ein gut durchfinanziertes, gut durchstrukturiertes staatliches Netz?
Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass in der Gesellschaft alle teilhaben durften durch einen Prozess, der demokratisch ist, öffentlich, transparent, einbeziehend, partizipativ, also zum Mitmachen, einlädt, dann wird sich diese Frage lösen lassen, unabhängig davon, was ich denke. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir diese Thematik angehen,
wer ist wir?
Wir als Gesellschaft, ist wesentlich wichtiger, als vorher zu sagen, was rauskommen soll. Es kommt sowieso was anderes raus. Was ganz überraschend ist vielleicht. Nur es kann nur gut sein, wenn alle betroffen sind, dass auch alle mitmachen können in einer gewissen Art und Weise. Es gibt auch Möglichkeiten, das zu machen. Also partizipative, demokratische Strukturen, da gibt es unendlich viele Beispiele. Elaine Landmore, Professorin in Yale, hat das Buch geschrieben Open Democracy. Und da beschreibt sie unglaublich viele davon und plädiert halt stark für wechselnde BürgerInnenräte, die regelmäßig schauen, dass alle möglichen Menschen an Politik beteiligt sind, um auch wieder eine bessere und nähere Beziehung zur politischen Arbeit zu gewinnen und zu merken, ist es schon meine Sache auch? Und da gibt es auch gute Beispiele, wie das funktioniert hat. In Irland zum Beispiel wurden 2 große gesellschaftliche Fragen auf diese Art und Weise debattiert und das ist eingeflossen in die Entscheidung. Und der BürgerInnenrat hatte dann nicht gesagt, so wird es gemacht und dann war das wie bei einem Referendum der Fall, sondern sie haben diskutiert, sich ausgetauscht, alle untereinander. Da waren die unterschiedlichsten Positionen vertreten Und dann haben sie eine Empfehlung ausgesprochen und die wurde berücksichtigt und tatsächlich umgesetzt, weil man gemerkt hat, ah, interessant. Vielleicht müssen wir das doch ändern. Da ging es einmal ums Abtreibungsrecht. Also, dass Frauen über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen. Und beim anderen um die gleichgeschlechtliche Ehe. Und da wurde auch ein Mann interviewt, der teilgenommen hat und der gesagt hat, er ist reingegangen mit seiner katholischen Vorstellung davon, dass das nicht in Ordnung ist, wenn zwei Männer oder zwei Frauen, besonders Männer, haben ihn gestört in dem Interview in der Aussage, heiraten dürfen, weil das ist nicht, dafür ist es nicht gedacht. Er hat gesagt, er war dann dort und hat mit einem jungen Mann sich viel unterhalten, der wiederum dabei war und die waren gelost. Also eine Zufallsbegegnung. Und er wollte seinen Partner heiraten dürfen. Er hat gesagt, was interessiert dich, ob ich meinen Partner heiraten darf? Was geht dich das eigentlich an? Aber die haben sich nicht beflegelt, sondern die haben sich ausgetauscht. Und das heißt auch, dass diese Räte, die werden moderiert. Das ist nicht, da lässt man nicht Leute aufeinander los, so entscheidet es mal die Gesellschaft. Und er hat gesagt, er hat dann gemerkt, oh mein, das könnte mein Sohn sein. Und wenn mein Sohn sagt, ich möchte jemanden heiraten, den ich liebe, dann kann ich nicht sagen nein. Und es geht nicht darum, das zu emotionalisieren in einem, ah, das ist jetzt so eine schöne Geschichte, sondern es geht darum zu schauen, durch den Austausch war es okay, die Meinung zu ändern, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Und das ist wichtig. Und das geht, glaube ich, nicht, wenn festgefahrene Positionen in immer gleichen Strukturen aufeinanderprallen. Und deswegen ist es schlussendlich so, ein gutes soziales Sicherheitsnetz ist die Beschreibung des Prozesses, an dem wir alle beteiligt sind, auf den wir uns einigen können und die Ergebnisse, die daraus ständig neu geboren werden, weil wir müssen es immer anpassen. Weil dann gibt es mal mehr Bevölkerung, mal weniger Bevölkerung, weiß der Kuckuck, ja? Es wird immer Anpassungen gebraucht. Das heißt, es braucht immer Prozess. Und die Beschreibung dieses Prozesses schreibt sich ein in das schlussendlich hoffentlich gut ausgestattete und gut funktionierende sozialstaatliche Netz.
Jetzt will ich es wieder zu Ihnen persönlich zurückholen. Sie haben vorhin bei der Teilhabe gesagt, wir müssen das Gefühl haben, dass es meine Sache ist. Jetzt haben Sie sich aufgrund dieses Umstands, dass Sie ein Vermögen erben, das unser aller Vorstellung auch wahrscheinlich Ihre einfach bei Weitem übersteigt, wo Sie auch gesagt haben, ich habe nicht einmal eine Kompetenz dazu, mit diesem Vermögen umzugehen, haben Sie gesagt, das muss ich jetzt zu meiner Sache machen, aber nicht das Vermögen, sondern die Idee nach einer Steuergerechtigkeit. Welche Idee, damit ich nicht wieder sage, was verfolgen Sie für Ihre Idee, oder welche Ideen begeistern Sie derzeit am meisten? Warum Steuern? Warum Steuergerechtigkeit? Wie kriegt man sich hin?
Ich bin ja einer von diesen Menschen, die Sätze beginnen mit, ich bin einer von diesen Menschen, die auf nichts alleine kommen, auf gar nichts. Ich brauche immer einen Austausch mit einer anderen Person. Wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum ich so sehr dafür mich einsetze.
Darum habe ich auch versucht, den Begriff zu wählen, welche Ideen begeistern Sie derzeit
genau am meisten. Die Idee des Austauschs. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, und das ist das Ding, oder? Der Moment, wo man in die Öffentlichkeit geht und dann seine ganzen großen Aussagen tätigt, negiert den ganzen Unsinn, den man davor gesagt hat, der korrigiert wurde von Menschen, die Gott sei Dank schon drüber nachgedacht haben. Das heißt, schlussendlich ist wirklich dieser Austauschgedanke das, was mich am meisten fasziniert. Und ich denke, die Möglichkeit, Demokratie als etwas zu betrachten, das wir gestalten können, das wir nicht machen müssen wie vor 100 Jahren. Das bedeutet partizipative Strukturen wie BürgerInnenräte, das lässt sich machen. Man kann Menschen losen und man kann sie für ihre Zeit vergüten. Das ist was Ähnliches, passiert ja bei Schöffen auch. Und man kann dafür sorgen, dass die begleitet werden, dass man ihnen Expertise zur Seite stellt, dass die gesellschaftliche Probleme debattieren, weil sie tatsächlich repräsentativ für die Gesellschaft da sind. Und das, was dabei rauskommt, wandert ins Parlament und bekommt dort dann die demokratische Legitimation, weil dort sind die Mandate. Wir geben ja unsere Stimme ab beim Wählen. Also ich denke sehr, sehr, sehr buchstäblich. Und jetzt hat jemand anderer und läuft mit meiner Stimme herum. So, wir hoffen, der macht das gut. Aber es geht ja nicht, wenn ich mich mit dem nicht austausche. Also auch mal zu überlegen, dass man jemanden trifft, der einen vertritt, im Bezirk. Also ich habe tatsächlich einen Freund, der macht das. Wenn der umzieht, der geht zum Bezirksamt und stellt sich vor und grüßt die Leute und findet raus, wer da so ist. Um mit denen zu reden darüber, wie es so läuft in seinem Bezirk. Nicht, weil er Einfluss nehmen will im großen Stil, sondern weil er diesen politischen Austausch einfach irgendwie, der hat es verstanden. Wir müssen miteinander reden. Ja, natürlich. Aber es muss halt Möglichkeiten geben, dass man von der individuellen auf die strukturelle Ebene kommt, ohne sich gleich wählen lassen zu müssen. Und deswegen Bürgerinnenräte und Steuern sind einfach das ist die Bedienungsanleitung für die Befüllung des Gruppenkontos. Ja, also das ist, wir sagen, aha, diese Gruppe muss so und so viel zahlen, wenn das passiert, muss so und so viel gezahlt werden, damit das Gruppenkonto einfach nie leer ist. Und mit dem Gruppenkonto bezahlen wir das, was die Gruppe braucht. So, es ist das demokratische Mittel. Umverteilung passiert, weil die Verteilung nicht funktioniert. Idealerweise richten wir die Verteilung. Lang. Und gut, das Kind ist im Brunnen, holen wir es halt wieder raus. Das ist Umverteilung. Durch Steuern, legitimiert durch den Staat. Das darf nicht einer allein entscheiden.
Was verstehen Sie genau unter Umverteilung? Auch so ein geflügeltes Wort.
Mhm.
Und wohin wird verteilt derzeit, genau, nach Ihrer Erfahrung?
Puh. Rückverteilung ist das, was ich selbst machen kann. Also wenn die Umverteilung nicht gelingt und ich dennoch zu viel habe und das weiß und sage, das ist zu viel, das möchte ich gerne zurückgeben, dann kann ich es rückverteilen. Umverteilung braucht aber immer einen Dritten. Und in unserem System ist es so, um aus privatem Geld öffentliches Geld zu machen, muss es umverteilt werden durch Steuern. Das passiert jedes Mal, wenn Geld die Hand wechselt. Also wenn Sie sich eine Semmel kaufen, dann zahlen Sie darauf Steuern. Wenn Sie besitzen eine Wohnung und jemand wohnt dort zur Miete und Sie bekommen diese Miete, dann machen Sie Umsatz und der wird besteuert. Immer wird Geld besteuert. Es gibt nur eine Ausnahme. Wenn die Hand, die dieses Geld herumschiebt, schon reich ist, dann nicht. Es ist aber nicht fair.
Also Sie haben ja gesagt, Sie haben gar keine Chance, nicht reich zu sein.
Ja.
Weil wenn Sie jetzt erben und auch 90% Ihres Vermögens, das Sie erben, Steuern zahlen würden, wären Sie noch immer reich. Aber jetzt erben Sie von Ihrer Großmutter. Mhm. Und der Pflichtteil Ihrer Eltern erwartet Sie ja auch noch.
Es hört nie auf.
Das hört nie auf.
Wer erbt eigentlich? In der Regel erben die reichen Menschen. Es gab mal einen Artikel, der hieß Der Unabsteigbare, und da wurde genau diese Situation beschrieben, dass auch selbst wenn ich alles hergeben würde, bin ich so eingebettet in privilegierte Strukturen, wie gesagt, das Telefonbuch, dass ich mir es sofort richten kann. Ich kann mir sofort die Rahmenbedingungen zu meinen Gunsten richten, weil ich viel mehr Startvorteil habe als unter Anführungszeichen nur das Vermögen, in das ich hineingeboren wurde. Ich habe auch den Nachnamen zum Beispiel, da fängt es an und dann geht das immer so weiter. Das darf man nicht unterschätzen. Klassenprivilegien, Vermögensprivilegien, Geldprivilegien sind dezent entkoppelt vom Geld, wenn man es schon mal hatte. Und entstehen ganz schnell, wenn man es bekommt. In einer Gesellschaft, die sich darauf geeinigt hat.
Erklären Sie das ein bisschen praktisch. Das klingt jetzt. Manchmal muss man bei Ihnen so genau zuhören.
Entschuldigung.
Und das ist alles so, so unterfüttert. Also zart entkoppelt. Erklären Sie mir es.
Ich wachse in einer Villa auf, umgeben von Villen, und denke mir, es ist normal, in einem großen Haus zu wohnen. Und dann komme ich in einen Privatkindergarten und alle diese Kinder haben eine ungefähr ähnliche Realität. Dann bin ich in einer Privatschule, da ist das die gleiche Gruppe, die da durchgeschleust wird. Und dann irgendwann kommt die Zeit, wo man anfängt, Praktika machen zu müssen. Und dann kennen sich die Eltern dieser Kinder, die alle in diese Privatschule die Kinder stecken. Da lernen sich dann die Eltern kennen und plötzlich kennt man den Chefredakteur in irgendeiner Zeitung. Das Kind interessiert sich total für Journalismus und kriegt dort das Praktikum. Und dann kennt man vielleicht irgendwie einen Anwalt, das kann sein, ein Familienanwalt, oder das ist ja sehr praktisch. Dann kann das Kind dort direkt einsteigen, ohne dass es irgendein Verfahren durchlaufen müsste, wo man schaut, ist dieser junge Mensch qualifiziert, das, was alle anderen leisten müssen, dauernd ihre Qualifikation belegen und sich am Markt bestmöglich verkaufen, das erspart man Menschen, die bereits Geld haben. Und das sorgt aber dafür, dass sie dann in eine Struktur hineinkommen, die sie dann wie von alleine weiterträgt, wenn sie sich anschauen, wie Startups funktionieren. In der Regel, und das ist jetzt eine überspitzte Formulierung, sind das junge, weiße Rich Boys. Das sind fast immer junge Männer mit Vermögen, die Startups gründen. Weil sie brauchen ein Startkapital. Wo kommt es denn her?
Und es muss schief gehen können und sie überleben es trotzdem.
Und sie müssen, ja, und es geht darum, dass ich, sagen wir, ich gebe alles her. Ich habe eine Familie. Die meisten davon mögen mich. Wenn mir was passiert, werden die sich um mich kümmern. Und selbst wenn ich nicht mehr vermögend wäre, wären dies immer noch alle. Ich muss mich, also Vermögen loszuwerden und abzusteigen, im was auch immer absteigen bedeutet, dass diese hierarchischen Verhältnisse von oben und unten sind ja auch ein Unfug. Da muss ich mich anstrengen. Der Lukas Matzinger hat im Falter über mich geschrieben, da sitzt sie in ihrer Willhaben-Hose auf ihren Willhaben-Möbeln und arbeitet quasi Vollzeit an ihrem Abstiegsplan. Eine der besten Beschreibungen meiner Tätigkeit. Danke, Lukas Matzinger, dafür. Aber es ist wahr. Und das ist, weil das strukturell verknüpft ist und weil es um Beziehungen geht. Und nicht nur Beziehungen im Sinne von Liebesbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen, sondern generell, wen kenne ich? Vitamin-Beziehung. Damit komme ich überall hinein. Und das ist diese Verbandelung. Und das passiert, weil sich die Menschen abschotten, wenn sie Vermögen haben, weil ihre Lebensrealität, die sie für selbstverständlich halten oder halten wollen, in krassem Gegensatz dazu steht, was die Lebensrealität der meisten Menschen ist. Und es ist diese Logik ja eigentlich ganz furchtbar, weil ich fange an, mir die Zäune zu bauen, weil ich mich von etwas abschotte, das mir Angst macht vielleicht, dass ich nicht sehen will, weil es mich belastet. Also Armut zum Beispiel ist etwas, das ist nicht schön, sondern das ist Elend. Ach, das Elend halte ich nicht aus, also mache ich mir einen großen Zahn und sehe ich es nicht mehr. Das ist auch wieder ein plakatives Beispiel, aber es soll ja anschaulich sein, oder? Und irgendwann bin ich in meiner Lebensrealität und denke mir, warum sind die nochmal auf der anderen Seite des Zauns? Jetzt muss ich mir einen Grund basteln. Ich habe den Zaun nicht gebaut, weil ich die furchtbar finde und entwerte, sondern ich entwerte sie, weil ich den Zaun baue, weil ich sie nicht mehr verstehen kann und weil ich mich nicht darauf einlassen will und weil ich lieber rechtfertigen möchte, meinen Zaun zu haben und meine Blase zu schützen davor, dass andere sie betreten, als dass ich mir denke, ich tausche mich aus und schaue, was der Fall ist. Jetzt kann nicht jeder individuell dafür verantwortlich gemacht werden. Das ist Unsinn. Das bedient genau dieses individualistische Narrativ, das wir haben. Und das führt dann in die Spendenlogik. Sondern es geht hier um Strukturen. Und Strukturen kann man nicht mit Einzeltätigkeiten auflösen, sondern man muss sich mit der wirklich mühsamen, aber wirklich wichtigen Arbeit von demokratiefreundlichen Prozessen, nämlich einschließenden Prozessen, befassen. Das bedeutet halt auch, dass man mal Selbstkritik und Selbstreflexion machen muss. Das ist tendenziell unangenehm. Und wer den Komfort hat, man sagt ja, Comfort kills creativity. Comfort also kills political activity. Also der Komfort tötet nicht nur die Kreativität, sondern auch die politische Aktivität. Weil es kann mir ja egal sein, dass es denen schlecht geht. Es betrifft mich ja nicht.
Jetzt arbeiten Sie an Ihrem Abstieg, wie Sie gesagt haben, und versuchen, so gut es jemandem gelingen kann, die Komfortzone zu verlassen. Jetzt will aber der Finanzminister ja Geld gar nicht. Also Sie haben ja das Problem, wenn Sie sagen, besteuert mich, dass Sie groß angeschaut werden und sagen, das geht gar nicht. Also es gibt kein System, das Sie jetzt wirklich für das im Steuern Ihr Geld loswerden. Jetzt müssen Sie sich irgendwie Hilfskonstrukte bauen, weil Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja auch, wenn Sie sich in die Gemeinschaft einbringen wollen, ja nicht individuell einfach nach Gutdünken verteilen wollen. Also drum keine Spenden. Sie haben oder Sie mitgegründet oder sind mit dabei, TaxMeNow, ein Zusammenschluss von Menschen, die gerne besteuert werden wollen, weil sie der Gemeinschaft das beitragen wollen. Aber wie können Sie beitragen? Also Sie haben, glaube ich, erzählt, dass Sie gesagt haben, Sie haben auch eine Art Kuratorium oder Sie haben Menschen, also wenn Sie spenden wollen, spenden Sie nicht ad personam, sondern Sie geben es einer, Sie haben eine Struktur, wo zumindest ein demokratischer Prozess versucht wird,
Ja.
Das hat sich schon fertig.
Also wie kann ich beitragen und diese Struktur? Kurz zu TaxMeNow, das ist ein Verein in der Gründung. Das ist eine Initiative von Vermögenden, die sich gemeinsam dafür einsetzen, Vermögensbesteuerung zu besprechen, weil wir witzigerweise, also wir sind jetzt Vermögende, einen privilegierten Zugang zu Leitmedien haben, weil man hört anscheinend reichen Menschen, die etwas sagen, lieber zu als nicht reichen Menschen, die dasselbe sagen. Logisch? Nö. Funktioniert aber vielleicht dann doch, wenn man sich das zunutze macht. So.
Aber es fehlt das Neidargument. Also wenn ich jetzt nicht reich
bin,
sage ich ja natürlich immer sofort, du hättest das halt gern. Aber diese Ungewöhnlichkeit, dass man sagt, du hättest es gern los, das überrascht ja dann.
Ja, weil irgendwie vorausgesetzt wird, dass man immer Geld haben will. Und ich denke mir, bevor ich über Reichtum will, möchte ich eine Gesellschaft, in der es allen gut geht, weil da gehöre ich nämlich dazu. Statt dass ich zu dieser überreichen Randgesellschaft werde. Weil man behauptet immer, Überreiche sind an der Spitze. Das ist ein Unfug. Das ist die schlimmste Parallelgesellschaft, die wir haben, weil es die mächtigste ist. Das zeigt sich im privaten Bildungssektor, privater Gesundheitssektor. Die haben das Fast-Ticket für alles. Die können sich überall richten. Die gefährlichste Parallelgesellschaft, die wir haben, sind Überreiche. Und sie sind auch die Besten in ihre eigene Kampagne machen, indem sie zum Beispiel für die Imagepolitur große Spenden machen. In Wahrheit sind das so winzige Teile dessen, was sie besitzen. Die merken gar nicht, dass es weg ist. Es ist übermorgen wieder drinnen durch die Rendite. Ist wurscht. Ging so, Mackenzie Scott, die hat Milliarden weggegeben, in 3 Tagen hatte sie es wieder drin. Darüber hat keiner geschrieben. So. Und
TaxMeNow.
Also ich glaube, es geht auch nicht darum zu sagen, von einem Extrem ins andere. Was ist das für ein Denken? Also es geht darum zu sagen, wie kann man die Extreme ausbalancieren? Und das gilt auch beim Überreichtum. Es geht nicht darum, überreiche Menschen arm zu machen. Das ist ja absurd. Es geht darum zu schauen, wie kann man dafür sorgen, dass die Ressourcen, die wir gemeinsam erwirtschaften, gerecht an alle verteilt werden. Weil was hat irgendwer davon, dass es irgendwem schlecht geht? Davon haben wir ja nichts. Deswegen geht es mir nicht gut. So, ja. Und jetzt diese Strukturen beim Spenden und so. Ich habe keine, das nur, muss ich nur richtig stellen, ich habe keine Struktur, die demokratische, partizipative Prozesse hat und Geld verteilt. Ich habe schon Geld gegeben und ich habe das in der Regel versucht, also ich habe auch schon Unfug gebaut, das darf man nicht vergessen, das ist das Problem, wenn eine Einzelperson was macht. Ich versuche Strukturen zu finden, die sich damit auseinandersetzen, was bedeutet partizipativ. Und da gibt es zum Beispiel so Organisationen wie Mama Cash, die haben das jetzt durchgesetzt, die sind richtig cool, oder Fund Action, wo die Menschen, die eigentliche wichtige Arbeit leisten, selbst entscheiden dürfen, wie dieses Geld verwendet wird und wie es verteilt wird. Weil man ist nicht automatisch finanzkompetent, nur weil man Finanzen hat. Geht nicht automatisch zusammen. Es gibt Leute, die sich dann bilden und es gibt die anderen, die Beratung zahlen, weil sie es eben nicht selber können. Die aber trotzdem gerne so tun, als wären sie besser in Finanzen, weil sie mehr haben. Das ist absurd.
Haben Sie nicht auch mal eine Zahl genannt, wie viel Schaden Hannes Weckhörn Steuerberater anrichten?
Ja, da wurde...
Später...
Für jeden Euro, den ein Steuer- und oder Finanzberater erwirtschaftet, gehen der Gesellschaft 50 Euro verloren. Das wurde errechnet im Rahmen einer Studie, weil David Graeber hat über die Bullshit-Jobs viel gesprochen und dann wurde das in England mal durchgerechnet und dann haben sie geschaut, okay, rein finanziell, welcher Job ist der nützlichste? Von dem her, was ein Euro, der in diesen Job als Lohn gezahlt wird, an Euro für die Gesellschaft herausbringt. Der nützlichste Job für die Gesellschaft, gemessen an dieser Studie, die da gemacht wurde, in England, ist die Reinigungskraft im Krankenhaus. Der nützlichste Job der Gesellschaft. Ist er der bestbezahlte? Nö. Warum nicht? Und es geht nicht darum, Steuerberatung zu verteufeln, Es geht auch nicht darum, Finanzberatung zu verteufeln oder Fachkräfte für Reinigung heilig zu sprechen. Es geht darum, anzuschauen, was der Fall ist und ob das Sinn hat. Und wenn nicht, wie man es so ändern kann, dass es Sinn hat. Und das bedeutet, das darf nicht einer entscheiden, es müssen alle irgendwie mitreden. Katharina Pister beschreibt auch sehr gut in ihrem großartigen Buch Der Code des Kapitals, wie Recht, Reichtum und Ungleichheit schafft, und sehr nüchtern, dass Menschen, die mit Recht arbeiten, direkt am Regelwerk sitzen. Das ist hochkomplexe Arbeit, für die es eine Ausbildung braucht, die man sich leisten können muss. Und die dann dazu führt, dass man eingreift in die Art und Weise, wie Recht gesprochen wird mitunter. Nicht unbedingt mit einem Willen dahinter, sondern es passiert. Das ist die Logik des Systems. Und diese Menschen werden unglaublich bezahlt. Und das ist in deren Interesse, wenn man ein Vermögen verwaltet zum Beispiel und man bekommt prozentuell Honorare dafür, dass diese Vermögen größer werden. Es ist also nicht im Interesse, dass diese Vermögen so verteilt sind, dass sie dem öffentlichen Interesse entsprechen, sondern dann geht es um private Interessen. Aber private Interessen dürfen nie, nie mächtiger sein als öffentliche Interessen.
Jetzt stellen Sie sich ja der Öffentlichkeit, auch für die Öffentlichkeit.
Ja, machen wir ein privates Problem zum Öffentlichen.
Ja. Und dann kommen wahrscheinlich so blöde Sätze gern, wie eine Versicherung sagt, Ihre Sorgen wollen wir haben. Also sprich, für die letzten 5 Minuten des Gesprächs zwischen uns, bevor wir auch unsere Gäste mit einbeziehen, sind ein paar Begriffe gefallen. Sie haben vorhin gesagt, Beziehungen kann man sich nicht kaufen. Es sind so viele Klischees, die auch sofort im eigenen Kopf losgehen mit wie viele Freunde haben Sie. Aber die Frage ist jetzt durchaus als öffentliche Person, wenn ich mir selbst diese wirklich blöden, zynischen, was auch immer Kommentare auf unseren, die ja noch, wahrscheinlich noch total harmlos sind.
Ich würde die gar nicht so sehr entwerten, weil die kommen ja aus einer bestimmten Unsicherheit heraus, weil ich bringe ein Weltbild ins Wanken für manche Menschen. Da wäre ich auch in Panik und gemein.
Aber haben Sie nicht auch das Weltbild Ihrer Familie ins Wanken gebracht oder lächeln die über Sie? Aber Sie haben gesagt, ein Gutteil mag Sie noch.
Ja, ja. Ich rede über die Familie in der Öffentlichkeit deshalb nicht, weil ich nicht gerne über Menschen spreche, die mir nahe sind, die sich dabei nicht wehren können, unabhängig davon, was ich sage. Ich ziehe sehr gerne Bill Gates durch den Kakao. Aber bei meiner Familie bin ich der Ansicht, das ist einfach Privatsache.
Das finde ich sehr schön. Aber Sie können mit den Anfeindungen, ist vielleicht ein zu großes Wort, auch in Zeiten wie diesen, aber Sie können mit den kritischen Kommentaren gut umgehen?
Zunächst einmal, ich habe keine sozialen Netzwerkprofile. Das heißt, vieles erreicht mich gar nicht. Das nächste ist, in der Regel geht das dann gegen mich als Person. Das entwertet aber mein Argument nicht. Mein Argument kann richtig sein, egal ob ich ein Trottel bin oder nicht. Das heißt, die Thematik, die besprochen werden muss, muss besprochen werden und die Kritik, die es braucht auf beiden Seiten, die braucht es unabhängig davon, ob ich aus einer bequemen Position heraus argumentiere oder aus einer unbequemen. Und es ist ein Luxusproblem, selbstverständlich. Ich kann mir leisten, dass ich das mache, weil ich muss nicht fürchten, dass ich Probleme am Arbeitsplatz deswegen kriege. Ich muss sonst nichts fürchten, weil ich bin schon abgesichert. Mir kann nicht sehr viel passieren. Man kann mich beflegeln, wenn man möchte. Und ich kann mir denken, okay, woher kommt das? Warum? Weil es ist ja wahr. Es ist eine bequeme Position. Es ist ein Luxusproblem. Aber es ist nicht das Luxusproblem, das man denkt, dass es ist. Es ist nicht mein Luxusproblem. Es ist das Problem der Gesellschaft, die einen privaten, winzigen Luxus zulässt. Winzig im Sinne von auf wenige Köpfe verteilt. Und gleichzeitig zulässt, dass ganz viele nicht einmal ansatzweise jemals in die Nähe von Luxus kommen können. Brauchen wir Luxus oder wollen wir Wohlstand für alle?
Puh, das ist ja eigentlich ein Schlusswort. Sollten wir beim Podcast, wo wir das ja mitverwenden wollen, die Publikumsfragen nicht berücksichtigen können. Aber Hans, kannst du das Licht bitte etwas heller drehen im Publikum, weil wir gerne das Gespräch zumindest für ein paar Minuten einfach erweitern wollen. Gibt es Fragen an Marlene Engelhorn über das bis jetzt Besprochene hinaus? Danke, Hannes, der bereits zitierte.
Das versuchen die, die es bezahlen.
Ich darf die Frage wiederholen, damit wir es möglicherweise reinschneiden können. Also, wie stellen Sie sich ein Steuersystem vor? Welche Steuern, ob Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, sollen wieder eingeführt werden? Was ist Ihre Idee zum Steuersystem?
Ich denke, hilfreich ist, zunächst einmal zu schauen, was es schon mal gab, weil wir hatten schon mal Vermögensbesteuerung in Form von Vermögenssteuer bis 1993. Und auch in Form von Erbschafts- und Schenkungssteuer bis 2008. Es hat ja damals geklappt. Warum nicht? Das nächste ist zu schauen, das Steuersystem ist ja ein System, da werden Sie mit mir einverstanden sein, wo man sagen kann, okay, wie wäre es, wenn wir Menschen, die ganz, ganz, ganz viel haben und sich Steuern wirklich leisten können, etwas mehr belasten und Menschen, die permanent dem Stress hinterherrennen, sich irgendwas leisten zu können, etwas entlasten. Und das Gleichgewicht einfach herstellen, das es braucht, damit es allen gut geht. Und das Steuersystem ist ein Mittel dafür, weil Finanzen ein Mittel sind, mit dem wir unser Gutgehen regeln. Also Finanzen steuerlich zu verteilen, kann helfen, diesen Wohlstand für alle zu gewährleisten. Ich bin kein Steuerrechtler, ich bin kein Experte für Steuerrecht. Ich lese unglaublich viele Texte, das hat mit Expertise aber nichts zu tun, sondern mit Freizeit am Abend. Ich lese Steuersachen, ja, also ich komme aus der Germanistik, spannende Geschichten und was mache ich, Steuertext lesen. Ich glaube, es ist wichtig zu schauen, was die Gesellschaft braucht, was möglich ist und dass man die Expertise reinholt und das begleitet. Das kann ich allein gar nicht modellieren. Es gibt Modelle, es gibt einige unterschiedliche, die kursieren. Spätestens zu irgendeiner Wahlkampfperiode gibt es dann wieder eine neue Idee und man kann sie besprechen und das sollte man auch. Ich glaube nur, es geht nicht ohne die Besteuerung von Vermögen. Weil das ist momentan, was wir haben. Arbeit wird besteuert und Vermögen wird nicht oder kaum besteuert. Jetzt braucht es einen guten Mix, den Maßnahmenmix, ja, die Frühstücksflocken für Fortgeschrittene. Wie das aussieht, ich glaube, das ist eine Frage, die man allen stellen muss. Und es kann nicht sein, dass man sagt, sie zahlen nicht so gern Steuern, die Vermögenden. Ach, machen wir sie weg. Wenn man sagen kann, ich zahle Steuern oder ich zahle Steuern nicht, dann muss das für alle gelten. Und ich glaube, wenn wir es nicht allen ermöglichen, zu sagen, ich zahle keine Steuern, dann darf man es niemandem ermöglichen, zu sagen, ich zahle keine Steuern. Wie es dann ausschaut. Jetzt rede ich im Kreis, da habe ich 5-mal das Gleiche gesagt.
Bitte schön.
Ich hätte eine Frage noch zur Besteuerung. Das ist
kein Moment, bitte. Moment, wir kriegen ein Mikrofon, dann hören es ab hinten alle.
Ich die Frage nicht hin. Eine Frage zu den Steuern, wo Sie sagen, Sie haben eine Gruppe oder es gibt eine Gruppe, die eben Steuern zahlen möchte in Zukunft. Da gehört aber eine Voraussetzung dazu, eine gewisse Steuerehrlichkeit. Weil die meisten Reichen versuchen ja, das Geld aus dem Landes zu bringen und wo auch immer hin. Das heißt, da gibt es auch wieder eine gewisse Ungerechtigkeit dann, oder?
Absolut richtig. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Es gibt so gut wie keine gute Datenlage zu Vermögen. Das bedeutet nichts anderes als, wir wissen einfach irgendwie nichts. Mitunter, weil es keine Steuern gibt. Allein schon 0% wäre ein Fortschritt, weil dann würde man erheben, welche Vermögen es gibt, um mal zu schauen, wie es wirklich ausschaut. Transparenz hat eine kleine Superkraft, nämlich sie enttarnt Macht als das, was sie wirklich ist, nämlich das Übervorteilen von manchen gegenüber anderen. Deswegen ist Transparenz auch kein Freund von überreichen Menschen. Die wollen immer so hasch, hasch, niemand darf wissen, dass Reiche reich sind. Also es braucht Möglichkeiten auch, deswegen also bei Taxminor die Forderung Nummer 4 im Appell ist, die sinnvolle Ausstattung der Behörden, die Steuerflucht, Steuerraub, Steuerhinterziehung, die sich damit befassen, die müssen gut durchfinanziert sein. Und die gesamte bürokratische Energie, die wir darauf anwenden, irgendeinem Menschen, der Sozialleistungen bezieht, die zweite Zahnbürste zu neiden, diese Energie auf die Menschen zu wenden, die tatsächlich die Nutznießenden unserer Gesellschaft sind. Wie kriegt man das hin? Steuern sind ein Mittel zur Informationserhebung. Und ich kann zum Beispiel manche Vermögenssachen auch nicht einpacken und mitnehmen. Ich kann am Wald nicht den Koffer packen und auswandern damit. Und was man nicht unterschätzen sollte, weil die Vermögenden, die Superreichen, die Überreichen, weiß der Kuckuck, das Top 1%, das ist so ungreifbar. Also ich bin eine Pappnase wie die anderen Pappnasen auch. Ich weiß nicht, ob Sie Pappnasen sind, aber ich würde jetzt schon sagen, ich weiß mehr nicht, als ich weiß. Ich bin gern, wo ich bin. Ich habe hier das klingt ja banal, oder? Ich habe hier meine Freunde, meine Familie, mein Zuhause. Das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt sicher immer welche, die sagen, Steueroptimierung bedeutet Steuerflucht. Aber ich denke, ganz viele sind gerne, wo sie sind. Zumal wir in einer Gesellschaft leben, die unglaublich viel Wohlstand hat. Und Österreich ist ja schon ein Steuerfluchtgebiet, ein Steuersumpf.
Aber müssen wir nicht sogar runterbrechen von jetzt, wir reden immer von den sehr Vermögenden, aber ich erinnere mich noch, wie meine Steuerberaterin zu mir gesagt hat, Herr Hauer, Sie haben leider eine Steuernachzahlung. Und ich habe gesagt, super, dann habe ich mehr verdient, weil sonst müsste ich nicht mehr Steuern zahlen. Sie hat mich ziemlich verwirrt angeschaut. Und eigentlich sind wir immer, und da geht es ja gar nicht nur um die Superreichen, sondern wir sind doch ständig alle daran interessiert und bemüht, Steuern zu vermeiden.
Da glaube ich nicht. Ich glaube, das wurde vorher klargestellt. Steuerberatung ist Information und soll helfen, dass der Finanzhaushalt einer Person mit Einnahmen und Ausgaben dem Gesetz entspricht und dabei dieser Person nicht schadet. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen Steuern vermeiden wollen. Die meisten Menschen, mit denen ich auch im Gespräch bin, wissen, wofür Steuern da sind. Die bezahlen die Krankenhäuser, das ganze Bildungssystem, den Rechtsstaat, die Polizei, die Grundlagenforschung. Das wissen die Menschen, die zahlen die Steuern ganz gerne. Sie zahlen sie nur dann nicht gern, wenn sie merken, dass sie übervorteilt werden, dass man sie ausnutzt, dass man sie arbeiten lässt und dass man ihnen was wegnimmt. Das Wegnehmen, das zählt nicht für Vermögende, denen wird nichts weggenommen. Und ich verstehe, wenn jemand versucht, die eigene Steuergeschichte irgendwie hinzukriegen und wenn man sich nicht auskennt und wenn man nicht Steuerberater ist, kennt man sich nicht aus. Dann sucht man sich, wenn man ihn sich leisten kann, einen. Ja? Oder man versucht selber und ist vor einem Formular oder so. Witzige Sache, ich habe noch nie eine Steuererklärung gemacht, das heißt, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, ich habe keine Ahnung. Es ist ein Unwissen, das ich mir leisten kann. Schwierig wird es, wenn man an den Punkt kommt, wo es nur noch darum geht, Geld um des Geldwillens mehr werden zu lassen. Das hat nichts mehr mit Steueroptimierung und Steuerberatung zu tun. Das ist Steuerdiebstahl. Macht einen auch nicht glücklich. Ja.
Moment, ganz kurz.
Ich verdiene mein Geld dadurch, dass ich Badezimmer verkaufe und ich habe den größten Spaß daran, am Schluss ein schönes neues Badezimmer zu sehen. Ich habe irgendwann einmal in Aktien investiert, auch was verdient. Das macht nach 3 Minuten schon immer glücklich.
Es wird schnell fad, dann spekuliert man
plötzlich. Das ist total fad, furchtbar und grauslich. Also Geld verdienen, wenn man keins hat, fühlt es sich genauso an, wie wenn man es hat. Es macht gefühlt keinen Unterschied. Ich beneide sie nicht, weil diese Berater sind alle urfad, Entschuldigung, im Steuerberater.
Stimmt also, nicht. Stimmt
Gespräche finde ich elendiglich fad. Ja, ich zahle gern Steuern. Und ich wäre dafür, Vermögen zu besteuern. Absolut, Arbeit gehört entlastet. Definitiv.
Wir haben witzigerweise eine Zweidrittelmehrheit in Österreich, die einverstanden ist.
Ja, aber die wird so dermaßen belogen und denen werden immer Geschichten erzählt, dass
das stimmt.
Das Steuergeld ja verschwindet und gestohlen wird. Und
aber es sind zwei Drittel für Vermögensbesteuerung?
Mhm. Bei Erbschaften sind es ein bisschen weniger, sind nur 60%.
Der Herr Grasser hat uns damals eingeredet, das bringt nur 1 Milliarde und deswegen lassen wir es weg.
Das ist so ein Unfug. Ich glaube, bei Vermögenssteuern, was oft vergessen wird, ich nehme jetzt, ich habe mich letztes Jahr viel in Deutschland rum bewegt und dann habe ich mit den anderen gemeinsam bei Taxman haben wir uns angeschaut, das Wahlprogramm der SPD und deren Steueridee zur Vermögensbesteuerung. Die haben gesagt, okay, Vermögenssteuer 1% auf, mit einem Freibetrag von 2 Millionen Euro, also ab 2 Millionen Euro wird von einem Euro 1%, also 1 Cent, weggenommen. Das heißt, man hat immer 2 Millionen übrig. Eigenheime werden auch nicht besteuert. So, wen hätte das getroffen in Deutschland? Circa 21.000 Menschen. Wie viel hätte es gebracht? Zwischen 15 und 25 Milliarden, laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung. Wären diese Menschen ärmer geworden? Nein, sie hätten nämlich bei einer durchschnittlichen Rendite von, sagen wir, sehr, sehr vorsichtigen 3, die nur die Inflation bereinigen, bis zu, keine Ahnung, 20, je nachdem, wie skrupellos sie am Aktienmarkt unterwegs sind, am Finanzmarkt. Hätten sie also um 1% weniger schnell ihr Vermögen vermehrt. Das heißt, niemand hätte weniger bekommen. Ich finde, das ist ein lächerlicher Vorschlag, aber selbst der wird nicht angenommen. Es hätte kaum jemanden betroffen. Gleichzeitig ist jeder sechste Deutsche einkommensarm. Entschuldigung? So, darum geht es. Und es geht bei den Vermögenssteuern nicht darum, Geld in die Staatskasse zu spülen. Das ist das Zweite, was die Vermögenssteuer macht. Das Erste, was sie macht, ist die Macht zu beschneiden. Denen, die Vermögen haben, das Vermögen so weit wegzunehmen, dass es kein Vermögen ist, sondern ein angenehmer Wohlstand, der jedem gegönnt sein soll, aber einfach nicht exklusiv sein darf. Vermögen muss reduziert werden, weil Macht in Privathand reduziert werden muss, weil es sonst öffentliche Interessen aushebeln kann. Und das ist, wofür Vermögenssteuern da sind.
Aber das geht nicht mit 1%, weil da nie lachen sie nach. Auch.
Deswegen ist es so hilfreich zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich zu viel? Weil was ist reich? Keine Ahnung. Es gibt Menschen, die sagen, unter dreistelligen Millionenbeträgen ist man nicht reich. Man muss reich sein, um sowas zu sagen. Aber wissen Sie, so, das ist absurd. Und ich glaube, deswegen, das, worüber wir so wenig sprechen, sind die Selbstverständlichkeiten, die hinter Geld stecken. Die Macht, die dahinter steckt, muss beschrieben werden. Dafür reicht nicht meine Idee davon, was das alles sein könnte. Jeder Mensch hat ein Gefühl dafür, wo Macht ist. Man spürt sofort Ungerechtigkeit. Gerechtigkeit ist schwer zu definieren, aber Ungerechtigkeit spürt man. Das ist so, das ist unfair. Das spüre ich, das merke ich. Und dieses Gefühl, ich will nicht sagen, Politik aus dem Bauch heraus, aber zu überlegen, dass Menschen sehr viel mehr Kompetenz haben, Macht zu entlarven, als man ihnen zuspricht. Menschen wissen, wenn man sie für blöd verkaufen will. Menschen wissen, wenn man sie ausnutzt. Und zu überlegen, was das in Geld bedeutet, heißt über Geld sprechen. Über Geld wird kaum gesprochen. Hat viel mit Scham zu tun, mit Schuld auf allen Seiten, ob jetzt arm oder überreich. Hat mit Ärger zu tun, mit Sorge, mit Unsicherheit, mit versteht mich mein Gegenüber überhaupt? Na, lieber nicht.
Jetzt haben Sie ja die letzten Monate sehr viel über Geld nachgedacht und haben auch gesagt, es gibt zwar Geld schon lange, aber nicht in der Funktion, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ich möchte nicht behaupten, dass ich weiß, letztgültig, was Geld ist, aber ich glaube, etwas, was ganz besonders ist an Geld, ist, es beschreibt Beziehungen, wie sie funktionieren. Nämlich dann, wenn diese Beziehungen anonym sind. Also eine große, große Gruppe Menschen, man kann nicht alle kennen, trotzdem organisieren wir uns in großen Gesellschaften. Warum eigentlich? Was hat das für einen Sinn? Warum diese Mordsanstrengung einer riesigen politischen Aufgabe gesellschaftlichen Zusammenlebens? Ja, wir sind halt mehr geworden, erklärt es irgendwie nicht. Man könnte ja sagen, immer wenn es irgendwie größer wird, zerbricht es in diese kleinen Gruppen. Das tut es aber nicht. Und ich glaube, es ist interessant zu beschreiben, was muss eine Gruppe machen? Sie muss ihre Versorgung irgendwie regeln. Wenn ich alle kenne in einer Gruppe, also es ist eine kleine Gruppe, dann kann ich es mir irgendwie richten mit denen. Je nachdem, wie gleichberechtigt wir in der Beziehung sind, dann kann Macht eine andere Form annehmen. Es gibt immer Machtverhältnisse, Macht ist nicht gut oder schlecht, sondern wie man sie verwendet, ist problematisch oder nicht. Und Geld kann das genauso beschreiben wie Macht, als so eine Art Meta-Ding, ja, finde ich. In einer großen, großen Gruppe, Versorgung regeln, wird über Finanzen geregelt, weil wenn ich jetzt mit meinem Pullover ein Stück Brot holen will Und dann trenne ich einen Ärmel ab, weil das sind dann meine Pullover-Steuern. Das ist einfach absurd. Irgendwann habe ich einen Polunder und vielleicht zwei Stück Brot, aber auch nur, weil ich Glück hatte. Und die Person einen Ärmel genommen hat, den anderen habe ich an den Staat geschickt, Fadensteuer, für meine zwei Scheiben Brot. Das ist absurd. Und wenn der meinen Pullover nicht will, wo laufe ich dann hin mit meinem Pullover? Also ich brauche irgendein Mittel. Und Geld ist ein Mittel. Deswegen ist es so interessant, das im Fluss zu behalten, dass es sich immer bewegt und dafür zu sorgen, dass es sich immer bewegt. Das ist die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass es sich immer bewegt. Wenn es aufhört, sich zu bewegen, stehende Gewässer stinken, Steuersümpfe, Vermögen, das ist ungesund. Also in der Natur ist es schon gut, da floriert dann auch eine Welt an Mikroorganismen, die sind ganz großartig, die sollen jetzt nicht sich da ausgeschlossen fühlen, aber grundsätzlich, ein Geld, das sich immer bewegt, da brauche ich die Sicherheit, dass es sich immer bewegt. Deswegen brauche ich jemanden, der dafür sorgt, dass es sich bewegt, das ist Umverteilung. So, das sind so meine Theorien.
Eins, zwei, drei. Wir sammeln vielleicht die drei Fragen. Und ist das so? Also wir sammeln die drei Fragen, Hans geht weiter.
Bitte. Ja, danke schön. Ich teile Ihre Meinung, dass wir in Richtung Umverteilung gehen müssen. Wir sehen ja, dass auch bei den Einkommen alleine sich in den letzten Jahren diese Schere wesentlich weiter aufgetan hat, als sie früher war. Und da ist meine Frage, wie schaffen wir es, die Würde des Menschen so weit herzustellen, dass über Geld einfach eine gewisse Absicherung da ist, aber auch eine Wertschätzung von Leistungen, die zum Beispiel nicht bezahlt werden. Und meine Frage dazu wäre, wie stehen Sie zum bedingungslosen Grundeinkommen?
Also bedingungsloses Grundeinkommen mal zwei. Und die Würde des Menschen ist, glaube ich, die größte Frage, die man überhaupt stellen kann. Bitte noch. Und dann fassen wir zusammen.
Okay, danke. Ich habe keine Frage, sondern ich wünsche mir eine. Ich hoffe, ich bekomme eine. Das ist etwas die umgekehrte Reihenfolge. Aus einem einfachen Grund. Ich habe ein kleines Marillengärtlein am anderen Ende der Wachau. Und da gibt es jetzt bald die Marillenblüte. Und da kommen mich Menschen besuchen. Und sie haben gesagt, die Superreichen sitzen in ihrer Blase drinnen. Manchmal verlassen sie diese Blase aber auch. Ich kenne jetzt per Zufall jemanden aus dieser Blase. Ja, ich selbst bin leider nicht Teil oder Gott sei Dank nicht Teil dieser Blase. Ja. Auf alle Fälle kommt mich da jemand besuchen, der so regelmäßig in den Top 20 der reichsten Familien Österreichs auftaucht. Wir haben uns in der Mittelschule getroffen. Er hat eine Ehrenrunde gedreht und ist dadurch in unsere Klassengemeinschaft eingetreten. Die haben wir jetzt noch. Am Samstag kommt er. Und ich würde mir wünschen, dass Sie mir eine Frage mitgeben, die ich ihm vielleicht weiterreichen kann oder anders formuliert. Wie könnte man ihn für diese Sache begeistern, für diese Geschichte der Besteuerung von hohen Vermögen?
Ich schaue kurz auf die Uhr. Ja. Also weil ich glaube, damit müssen wir fast aufhören, weil sie nicht nur die Superreichen betrifft, sondern uns alle, mit der Frage, die sie uns mitgibt, dass wir für diese Idee begeistert werden. Sie ist am sie ist vorgemerkt. Ja?
Ich wollte nur fragen, in welchem Land ist Ihrer Meinung nach das am fairsten geregelt? Gehören da die skandinavischen Länder zum Beispiel dazu? Oder, und wie schaut dieses System in dem Land aus, wo Sie sagen, das ist halbwegs gerecht. Oder gibt es das überhaupt?
Okay. Mit welcher wollen Sie anfangen?
Die ist vielleicht am schnellsten zu beantworten.
Okay, ich habe keine Ahnung. Die skandinavischen Länder haben tatsächlich ein interessantes sozialstaatliches System und gleichzeitig eine unglaubliche Ungleichheit, besonders in der Verteilung von Landbesitz. Da ist noch eine Frage. Also falls wir das Mikrofon noch kurz an den Herrn.
Ja. Aber vielleicht beantworten wir die. Ist sie schon umfassend?
Ja, also ich muss gestehen, ich müsste jetzt in die Daten schauen, dann müsste ich alle Steuersysteme hernehmen, dann müsste ich Steuerrecht studieren, dann müsste ich sie vergleichen, also ich weiß es nicht. Ich würde normalerweise jetzt an das Netzwerk Steuergerechtigkeit eine E-Mail schreiben und fragen, ob die das wissen, weil das sind Bündnispartner von TaxMeNow, gemeinsam mit der Finanzwende.
Was ich mir schon vorgenommen habe, und vielleicht schauen mich meine Kolleginnen und dann ein bisschen schiefer noch an morgen, aber Netzwerk Steuergerechtigkeit ist eine Information, die wir gerne weitergeben. Und Sie haben sehr, sehr viele Bücher zitiert.
Ich gebe Ihnen eine Liste.
Ich finde das wunderbar, wenn Sie uns eine Liste geben und wir schicken die gerne aus an die, die heute hier sind. Dieses Service macht man, oder Simone? Damit Sie auswählen können, welche, wo Sie reinlesen wollen. Aber jetzt noch diese Frage, bitteschön.
Oh, und zwar stelle ich diese Frage, weil eben eine Frage aufkam nach Steuersystemen, die vielleicht Ihrer Vorstellung schon entsprechen könnten. Und zwar gibt es da ein Land, Guinea-Bissau heißt das, Westafrika. Und zwar ist es dort in der Tat so, dass Geringverdiener und kleine Unternehmen fast gar keine Steuern zahlen. Die Mittelklasse zahlt mittlere Steuern und Hochverdiener zahlen bis zu 50% sogar fast. Aber trotzdem scheint es dort immer noch nicht ganz zu laufen. Mich würde einfach mal interessieren, haben Sie vielleicht eine Idee, warum es so ist?
Ja, dazu habe ich ganz schnell sogar wirklich eine Idee. Die habe ich von Martin Schütz geklaut. Einkommen und Vermögen ist nicht dasselbe. Und wie Einkommen besteuert wird und wie Vermögen besteuert wird, ist nicht dasselbe. Und das funktioniert anders und es hat einen anderen Zweck. Und ich glaube, dass das meine Idee wäre, wenn ich es mir jetzt anschauen würde, dieses Modell, und dann studiere ich wieder Steuerrecht und dann weiß ich hoffentlich mehr oder ich schicke dem Netzwerk Steuergerechtigkeit diese Sache. Dann habe ich eine Idee, warum nicht. Wo es reinkommt, garantiert nicht gutes Ausschütten. Und nur weil es im Einkommensbereich vielleicht sinnvoll geregelt ist, heißt das nicht, dass es im Vermögensbereich sinnvoll geregelt ist. Oder dass die Leistungen, die es gibt, wirklich bei denen landen, die sie brauchen. Es tut mir leid, ich weiß nicht sehr viel mehr. Aber total spannend eigentlich. Ich hoffe, ich merke es mir. Ich werde zusehen, dass ich es mir merke. Können Sie es vielleicht aufschreiben?
Wir haben es auch aufgenommen.
Und dann würde ich mich dazu informieren, weil vielleicht kann ich das mal als gutes Beispiel bringen. So, jetzt haben wir noch das
bedingungslose Grundeinkommen.
Das BGE. Uiuiui. Ich muss ehrlich gestehen, ich fühle mich nicht sattelfest, weil ich mich nicht ausreichend informiert habe. Ich habe so eine Laienmeinung. Und ich glaube, das BGE hat diesen Reiz, ein Problem zu lösen, weil, finde ich, vergessen wird ganz, ganz oft bei vielen Modellen, nicht bei allen, aber bei vielen Modellen, dass es innerhalb eines Systems, das schlecht funktioniert, so würde ich das System, das wir haben, beschreiben, versucht, es besser zu machen. Und ich glaube, sinnvoller ist, das System zu ändern. Jetzt kann man sagen, BGE ist eine Systemänderung. Okay. Da muss man schauen, welches Modell man gerade heranzieht. Also ich finde zum Beispiel das Modell von Götz Werner sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig weiß ich, dass das Buch habe ich nicht gelesen. Ich habe die Rezension des Buchs gelesen und das Interview gehört mit Barbara Preinsack zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich glaube, sie zerlegt verschiedene Modelle und sie ist auch vorsichtig und versucht, das zu beschreiben. Ich glaube, es hat Potenzial. Ich glaube aber auch, dass wir schon Maßnahmen kennen, die dieses Potenzial auch haben. Ich schaue so selten darüber, weil da ist das Licht. Es ist nicht, dass ich... Und ich sitze in die Richtung, nicht, dass sie sich jetzt da... Ja. Aber da war auch die Frage richtig, genau. Es gibt schon Möglichkeiten, anders zu besteuern. Das BGE könnte ja mit einer Maßnahme sein, die beschreibt, wie ein gutes sozialstaatliches Netz ausschaut. Gleichzeitig muss man schauen, wie beeinflusst es das Steuersystem, wie beeinflusst es das Wirtschaftssystem und wie beeinflusst es oder wo beeinflusst es nicht, wie selbstverständlich wir welches Geld an wen auszahlen und welche Preise funktionieren wie. Weil das ist das Nächste. Das ist ja die große Kritik, die ich mitbekommen habe. Jetzt übernehme ich die, ohne wirklich sehr sauber argumentieren zu können damit. Es ist spät. Was, wenn dann die Menschen sagen, der hat ja mehr zur Verfügung. Also zum Beispiel jetzt in einem banalen Beispiel. Ich habe eine Wohnung und die wird gemietet von einer Person. Jetzt weiß ich, die hat mindestens das bedingungslose Grundeinkommen. Und dann weiß ich zufällig, dass die Person so und so viel verdient, weil wir hatten dieses Gespräch aufgrund von Einkommensnachweis für Miete. Ja, dann ist das ist teurer, die Miete. Und wenn ich das allein mache, ist es wurscht. Aber wenn das strukturell ein Denken ist, das wir beibehalten, dann werden ganz viele vermietende Personen, die sind der absolute Einzelfall, also in der Regel sind das große Firmen, so operieren. Und dann dominieren die plötzlich den Markt, wie zum Beispiel Vonovia oder Deutsche Wohnen und Co., also Deutsche Wohnen und Vonovia und so weiter, dominieren plötzlich den Mietmarkt und entscheiden über die Bepreisung von Wohnraum. entsprechend ihrer Vorstellung von Gewinn. Das BGE löst dieses Problem nicht. Es löst ein anderes Problem. Deswegen ist es ein Baustein, der vielleicht gut ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich halte es für interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und zur Würde des Menschen, Deutschland hat diese Frage beantwortet. Artikel 1 des Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 14 Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Und der wichtige Nachsatz, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und da steht das Wort Gebrauch drinnen. Für mich ist das eine Absage, aber das ist meine Interpretation, an geparktes Geld. Sondern das soll im Fluss bleiben. So sehe ich das. In Österreich ist es nicht ganz so hübsch, was das Staatsgründungsgesetz im BVG. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir es schon geschafft haben, international uns darauf zu einigen. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 1. Es wird in der Präambel vorausgesetzt und in Artikel 1 geschrieben. Alle Menschen sind gleich an Würde und Recht geboren. Sie sind begabt zu Vernunft und gutem Gewissen und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. In Artikel 2 steht, was das alles bedeutet, wer alles nicht diskriminiert wird. Also es ist gleich so, falls jemand das nicht verstanden hat, das und das und das und das, heißt das. Darauf wurde sich geeinigt, die meisten Verfassungen übernehmen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ich glaube nicht, dass das zu unterschätzen ist. Wenn man es dann schafft, das herzunehmen als Prämisse und als Ziel von Politik, das heißt, es ist gleichzeitig die Voraussetzung, die wir uns selbst stellen, und das Ziel, das wir vielleicht in der Perfektion nie erreichen werden, aber wo alle Anstrengungen hinführen wollen, dann kann man eine ganz andere menschenfreundliche Politik machen, weil nicht mehr vorausgesetzt wird, dass ein Einzelner sich durchsetzen muss, sondern es wird vorausgesetzt, dass wir es gemeinsam hinkriegen müssen. Nichts anderes ist Politik, es ist Beziehungsarbeit auf der Makroebene. Und das ist schwierig, es ist mega schwierig. Ich will nicht behaupten, dass ich hier mit der einfachen Lösung daherkomme. Und ich bin noch nicht die einzige Person, die darauf gekommen ist. Und ich habe es auch nur von anderen. Also die Idee ist schon da. Wir machen es. Ich würde sagen, gemeinsam.
Und jetzt brauchen wir vielleicht als Schluss noch die Frage, die der Herr seinem Freund in den Mariengarten mitnehmen sollte.
Kennen Sie den Schleier des Unwissens, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das die korrekte Übersetzung ist. Es ist eine Idee von Rawls, der sagt, nehmen wir an, man kann vor der Geburt nicht entscheiden, in welche Familie man kommt, aber wir können entscheiden, wie die Welt ausschauen muss. Wie muss die Welt ausschauen, das ist die Frage. Das ganze System, wie muss das ganze System Welt ausschauen, damit es völlig wurscht ist, in welcher Familie ich auf die Welt komme.
Danke, Marlene Engelhorn.
Danke.